Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotat.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Santa.
Und ich bin der Dennis.
Huch. Schönen.
Huch, wer ist er denn? Wer ist dieser gut aussehende junge Mann, der da unten ohne im Türrahmen steht?
Was?
Das ist.
Woher Dennis weißt du, wie ich hier in meinem Laden sitze?
Eine ganz schlimme Version des Grinch.
Ja, wundervoll, dass du heute wieder mal dabei bist, Dennis. Genau. Somit ist unser fünfköpfiges Team heute zu viert vertreten. Wir vermissen Nico, aber den sehen wir bestimmt bald und hören bald Nico wieder. Heute Episode 36. Es ist mal wieder Zeit für Tau. Ne? Wir fangen heute an, weiter über Tau zu sprechen und fangen heute vor allen Dingen an mit dem bestausschraffiertesten Charakter der Tau, und zwar Commander Farsight oder wie die Kartoffeln ihn nennen, Commander Weitsicht oder wie seine Artgenossen ihn nennen, Chasso Viola Shova Caius Montier. Genau, über den quatschen wir heute. Cooler Typ. Der Horus des Tau-Imperiums quasi, wie Dennis heute so schön bemerkte. Aber bevor wir all das tun, gibt es natürlich ein paar Sachen, die wir noch wieder abarbeiten müssen. Für alle Leute, die nur auf den Lore-Part stehen, tut uns furchtbar leid, aber wir werden jetzt wieder gefühlte 30 bis 60 Minuten vollends abschweifen.
Es gibt einfach 60 Minuten hört, vor.
Sorry, not sorry.
Ich kann euch total, also wenn ihr auf exotische Akzente steht, kann ich euch total Skriptoris 6 empfehlen. Kennt ihr wahrscheinlich schon, aber der macht einfach wahnsinnig gute Arbeit und bin ich auch ein großer Fan von. Checkt den einfach mal aus. Lasst einen Kommentar da und grüßt ihn von den beim Imperator-Jungs. Falls ihn einer kennt von unseren Zuhörern und Kontakt zu Skriptoris 6 hast, ich persönlich bin großer Verehrer seiner Arbeit und höre das auch immer wieder als Vorbereitung auf unsere Sendung. Es kommen wahrscheinlich Plagiatsvorwürfe, aber also wenn man wirklich sachlichen, toll ausgearbeiteten Lore haben möchte, dann Skriptoris 6 ohne viel Abschweifung. Ja.
Naja, das macht ja nichts. Wenn man ohne Spaß haben will, dann kommt man zu uns.
Das macht ja nichts, weil es ist ja schon wirklich sehr, sehr nett, was wir hier machen, sagen über ihn. Also von daher.
Ja, und es ist halt ein anderes Produkt. Also er ist halt fachlich sehr kompetent und wir sind halt Assis.
Unsere Leber ist kompetent, sagen wir doch, wie es ist. Also.
Sagen wir es. So ist es. Genau. Wollen wir mal in Hobby-Progress rein?
Ja.
Santa, willst du anfangen?
Ich habe gar nicht so viel. Also es war viel von der Zeit, aber es ist viel schnell erzählt. Ich habe ein paar Boys fertig gemacht von den Orks, die ich mir geschossen habe. Und ich habe bei der Kampagne die nächsten zwei Kill-Team-Matches gehabt und habe morgen dann, glaube ich, so das nächste mit zu viel.
Sehr schön, das stimmt. Unser vierter Spieltag ist ja eine Two-on-Two-Partie. Ja.
Ja, Mann.
Großartig, toll. Grabowski, willst du weitermachen?
Kann ich sehr gerne tun. Ich habe einen ganzen Sack voller T-Shirts bereits gedruckt, also die Charity-Shirt-Aktion für Dennis.
Ne? Ja, da geht ist auch bald nämlich unsere zweite Welle an Spende raus an die Kinderkrebshilfe. Tolle Sache und nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Mhm. Und wenn die Folge jetzt rauskommt, also wenn ihr die Folge jetzt hört, dann haben euch entweder schon die ersten Shirts erreicht oder sind in der Woche oder in der vergangenen Woche
noch in Krabowski.
Nee, gar nicht, in der Woche halt an euch rausgegangen, also sollten die dann bald da sein. So, ich spekuliere da auf Montag, Dienstag, dass da die ersten Pakete rausgehen. Es sind dann doch eine ganze Menge und ich kann nicht den Briefkasten auf der Arbeit nutzen, also gegenüber von der Arbeit, der ist nämlich um Längen zu klein. So viel kann ich schon mal sagen. Spaß beiseite.
Erbärmlicher Briefkasten.
Ja, der kann halt nichts. Es ist halt so ein ganz kleiner alter Briefkasten im Industriegebiet. Der ist halt eigentlich schon im Ruhestand, glaube ich.
Und ich glaube, der vielleicht auch mehr für.
Ich finde es ja eigentlich ganz schön, dass es überhaupt noch Briefkästen gibt.
Ja, oder? Ne? Apropos Briefkästen, also was ich noch gemacht habe.
Eine Sache, die uns die Generation Z nicht nehmen wird.
Apropos
genau, Briefkästen und Telefonzellen.
Ist so.
Telefonzellen werden jetzt diese Woche abgebaut.
Mit meiner Telefonkarte.
Telefonzellen werden ja so peu à peu abgebaut, die gibt es jetzt wirklich nicht mehr. Du kannst schon ab vorgestern an Telefonzellen nicht mehr mit Münzen zahlen.
Ah, ein Jammer. Ich wollte einmal wieder Telefonzellen, Telefonate
aufsuchen. Telefonzellen, Telefonate führen, telefonieren. Ja, okay, so, was ich noch gemacht habe, habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, ich hatte Verräter durchgehört von der Horus Heresy-Reihe, mega geil. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mein Mantis Warriors Team jetzt komplett fertig gemalt. Das heißt so viel wie, ich habe die Namen auf die Bases geschrieben, damit ich nicht mehr so am Hasseln bin, wer war jetzt wer. Weil wenn du drei Dudes mit der gleichen Bewaffnung hast und eigentlich sehen alle gleich aus, ist es halt ein bisschen schwierig. Naja, was habe ich noch gemacht? Projekt Holy Griffins geht hart weiter. Da passiert auch gerade eine ganze Menge. Ich bin jetzt viel am Basteln, seitdem ich die Bases fertig habe oder nahezu fertig habe. Bastel jetzt die dazugehörigen Püppchen oben drauf. Und die sind alle grundiert eigentlich und mit Grundfarben schon versehen. Fünf von denen sogar schon mit dem späteren, also mit dem finalen Schema, mit dem Rot-Gelb gefiddelten. Und was habe ich noch gemacht? An meiner Kill-Team-Platte weitergebaut.
Das ist halt auch schon einiges.
Das ist ja schon eine ganze Menge.
Du bist ja abartig fleißig.
Irgendwas war da noch. Ach, genau. Ich habe mir die Kill-Team-Box gegönnt. Into the Dark-Box. So. Und habe schon mal angefangen, die Barrikaden zu bemalen.
Ja, brutal. Also
diese kleinen, die man selber aufstellen kann, diese Barrikaden, meine ich.
Seitdem man den
letzten Jahren ist, hat
er halt wirklich viel Zeit.
Wer hat durch den Roman Verräter bei dir mehr an Sympathie gewonnen? Khan oder Angron? Ich meine, ist ja viel Angron, aber Khan war für mich ja echt der Star des Romans irgendwie.
Definitiv. Ich finde, Angron ist
Slapstick.
Nö, gar nicht mal. Ich finde den cool.
Total traurig.
Es ist halt. Was passiert, wenn wir einen Superkrieger von Anfang bis Ende total ficken?
Ja. Eigentlich, was ist so traurig, eigentlich müsste der Traugron heißen.
Schon. Nee, ich finde es aber tatsächlich wirklich gut, weil du merkst eigentlich die ganze Zeit
Hoffnung mit bürgerlichen Namen Cedric. Oh
Gott.
Wow.
Nee, aber dass der Hoffnung mal halt total verloren ist.
Ja, da muss ich immer an Good Times Island denken. Mit Cedric. Ja, es gab mal von Rocket Beans so ein Pen and Paper One-Shot. Good Times Island, GTI. GTI ist nur einmal im Jahr und der Charakter von Etienne Gardet hieß Cedric.
Das ist auch eins der Pen and Papers, das kann man immer und immer wieder gucken, weil es sehr, sehr witzig ist.
Auf jeden Fall. Good Times Island gibt es bei Rocket Beans, kann ich nur jedem ans Herz legen.
So.
Ja, vorbei jetzt oder was?
Nö. Ja, das ist, glaube ich, so alles gewesen. Soweit.
Ja, schick. Ja, Dennis, möchtest du oder soll ich?
Was habe ich denn gemacht? Ich habe nichts weiter großartig gelesen.
Jetzt ich finde, wenn du Warhammer 40.000 Tattoos stehst, gilt das auch schon als Hobby Progress.
Ja, also ich hab in letzter Zeit tatsächlich relativ viele Warhammer-Tattoos gemacht. Das ist ganz geil. Ich habe diese Woche noch habe ich einen fetten imperialen Aquila auf der Brust fertig gemacht. Zähle ich jetzt einfach mal mit zu zum Hobby Progress.
Definitiv.
Ich hab mich durch Warhammer Plus gewälzt und da viel geguckt im Hintergrund.
Also richtig gewälzt, so sage ich mal, oder?
Das ist ja wieder nicht.
Ja, schon. Also das war, ich habe da einiges. Ich habe angefangen, auf der Arbeit immer Kunden mit multimedial abzulenken. Das klappt echt sehr gut. Die halten dadurch länger durch. Und dabei kann ich die direkt mit Hobby infizieren. Und dann so, ja, also wir können jetzt hier so Netflix. Ich habe aber auch noch was anderes Interessantes, was wir irgendwie laufen lassen können. Guck mal hier. Das ist auch ganz cool. Du stehst auch auf Anime. Und dann so ein paar Folgen Hammer und Bolter gucken oder so. Ist geil. Und ich habe meinen doch sehr traurigen Salamanders Librarian fertig gemalt.
Der ist aber auch geil geworden.
Dankeschön. Bin ich auch jetzt dann letztendlich, nachdem ich ihn immer wieder mal ein bisschen was dran gemacht habe, bin ich auch ganz zufrieden damit. Und mein 10er-Trupp Laserknilche ist endlich fertig, ja.
Knilche?
fertig gebaut.
Gebaut, ja.
Noch lange nicht. Aber gebaut. Wer weiß, wie
das ist. Ich bin gespannt. Also.
Wer weiß, was Dennis macht, weiß, dass das Bau so mit Abstand der längste zeitfressende Teil bei ihm ist. Weil er so
ja, bemalt werden die echt schnell sein. Ich denke mal, irgendwie zwei Fünfer-Trupps, einen Abend sind die durch. Ja, aber,
was das nicht heißen soll, dass du das nicht liebevoll machst, aber du steckst halt sehr viel mehr Arbeit in den Umbau, in das Anpassen von Posen und Figuren, als in das. Also,
ja, nicht von der das war viel. Gerade hier, ich habe für Iron Hands, ich habe da viel Cyberarme dran rumgebastelt und so, und das ist so auf zeitaufwendig, ne, dieser ganze kleine Röhrchen, ja, Schläuche.
Du modellierst halt auch viel Screenstuff rum grundsätzlich, also das ist, glaube ich, bei dir die größte Zeitfresse, ist halt das Bauen und nicht das Bemalen, wie bei uns normalen Menschen.
Ja, ja, Dennis, das klingt doch alles fantastisch. Also wir sind auch sehr gespannt auf deine Projekte.
Danke.
Ich habe auch tatsächlich ein bisschen was auf Warmer Plus geguckt und bin also wirklich begeistert. Ich bin viel im Warmer Vault unterwegs und Warmer Plus finde ich sehr unterhaltenswert. Vor allen Dingen habe ich gerade Tau-thematechnisch The Exodite geguckt. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das macht richtig
Spaß. Okay, also lohnt sich
voll. Ganz, ganz mal rein zu hübsche Animation und coole Story. Die Storys sind eh gut bei Warmer Plus. Und Dennis und ich hatten noch über diese Elder-Folge gesprochen.
Oh Gott, ja.
Gibt's bei Hermann Bolter, die ist auch richtig, richtig cool.
Also mit dem Seelenstein. Ja, also die habe ich auf der Arbeit geguckt und hätte ich zu Hause gesessen, hätte ich am Ende wahrscheinlich heulend auf der Couch gesessen. Ich bin ja eh so nah am Wasser gebaut, was Filme und sowas angeht und das ist wirklich so, oh Gott, ist das traurig.
Ich war seit Monaten nicht mehr bei Warhammer Plus, weil ich irgendwie nichts fand, was gut ist, aber da muss ich vielleicht doch nochmal reingucken.
Es ist schon echt gut. Was mich momentan an Releases, so was das Tabletop angeht, Games Workshop echt kalt lässt bei vielen Dingen, muss ich sagen, machen sie gerade mit Büchern und ja, Warhammer Plus mega wett. Also bin ich total begeistert.
Wobei,
und auch der Warhammer Vault, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, bin ich.
Die World Eater Sachen finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, also die Besessenen von den World Eaters finde ich kackhässlich.
Nein, aber so die Standardhansel, also das finde ich schon schön.
Ja, voll. Ist super, aber längst überfällig. Ne? Sind viele Sachen, die mir einfach nicht die Schuhe ausziehen. So ist aber auch okay. Also ich bin einfach, was Games Workshop angeht, ist da nichts mehr, wo ich direkt auf den Vorbestell-Button klicke.
So. Ja, ne. Aber ich finde die Kultisten von den World Eaters finde ich top, weil die halt auch nicht so over the top sind. Das finde ich ja immer so. Ich mag ja die Kultisten aus der, war das eine Killteam-Box? Die halt einfach aussahen wie so, ja, nicht wie Leute, die hauptberuflich Kultisten sind, mit über und über irgendwie Deko-Gedöns, sondern halt einfach irgendwelche.
Ja, so ein bisschen Theaterschauspieler.
Also. Ja, also ich
weiß, ja, genau. Ne, so, da finde ich immer doof.
Ja, so Renegade-Milizia.
Und den Look, den finde ich, haben die wieder geil gemacht. Ja, und die normalen Korn-Berserker, die finde ich richtig, super,
ja,
richtig.
Ja, also top. Ich mache auch Angron, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, boah, nee, muss ich jetzt mit World Eaters anfangen. Also so holt mich Games Workshop einfach überhaupt nicht mehr ab. Aber ich muss sagen, bei Büchern und so bin ich echt begeistert. Ich habe gerade den Lehmann Russ Primarchenroman gehört. War das erste Viertel, muss ich sagen, dachte ich, okay, wird so eine Standard Space Wolves Geschichte. Da ist so ein Typ, der heißt Uwe. Und Uwe ist auf dem Eis. Uwe ist auf dem Eis und hat eine schwere Zeit. Also könnte auch so ein D-Max-Ding sein, irgendwie die Ice Trucker Germany.
Mit die Ice Trucker
Uwe. Uwe ist noch einer der ganz frühen Space Wolves, kommt von Terra, Bottrop, um genau zu sein.
Ich habe ausschließlich aus dem Pott rekrutiert. Da kommen einfach die fähigsten Leute.
So. Halb Mensch, halb Hund, Ruhrpott wird rekrutiert.
Ja. Ah. Deswegen haben die auch Sing. Wann auch ganz groß unter Watt stehen.
Deswegen auch die Kerls.
Glück auf!
Die Kerls unterwegs. ja, aber dann nach dem ersten Viertel, finde ich, wird er richtig gut, weil dann hat er viel mit dem Zwischenspiel zwischen Lehmann Russ und Lionel Johnson zu tun. Und das ist richtig cool. Also okay. Ich finde, das ist so, Lionel Johnson kommt besonders in der ersten Hälfte der Horus Heresy immer irgendwie ein bisschen dümmlich rüber. Und das ist da überhaupt nicht so. Also da finde ich, hat endlich mal dieser Charakter, der ja eigentlich viel Potenzial hat,
ja, ein bisschen, weil er ja auch immer relativ
sehr, sehr geschärftes Profil.
So. Wie sehr hast
du Lehmann Russ clever dargestellt wird, ne?
Naja, eben. Und das kommt halt in den Dark Angels Roman
zum Beispiel nada, gar nicht gut. Also, in den Dark Angels Roman ist halt auch gar nichts gut. Also,
schade. Naja. Ich finde diese auf Caliban und so, sind mir alles ein bisschen zu lang. Eigentlich finde ich ganz gut, aber mir ist das alles einfach zu lang.
Ja, das auch. Und es ist ja ein bisschen schwach geschrieben. Also es ist jetzt, also ich mag ja Dark Angels so per se ganz gerne, sonst würde ich sie nicht spielen. Aber die wirken in den Romanen halt irgendwie viel schlechter als zum Beispiel die Space Wolves, die ich nicht so gut finde, in Prospero Burns. Da fand ich halt richtig gut.
Ja. Ja, aber dieser Lehmann-Russ-Primarchen-Roman kann ich tatsächlich empfehlen. Ist cool, macht Spaß. Genau. Verräter habe ich auch gehört. Ja, super, brauche man nichts sagen. Der sechste, Caiaphas Cain, habe ich auch durchgehört. Richtig geil. Nicht so gut wie der vierte, aber trotzdem gut. Ja. Ansonsten habe ich mich nach Terra zurückgezogen und arbeite hobbytechnisch gerade an einem Geheimprojekt, was ich nicht in der Öffentlichkeit erwähnen darf.
Wir können schon was spoilern.
Deswegen habe ich es nur geschafft, ich habe einen Apothekarius für meine Lamentas fertig gemalt und habe ein bisschen Killteam gespielt. Ja, genau. Also ist jetzt nicht so viel. Also ich habe echt viel gemacht fürs Hobby, aber wie gesagt, Geheimprojekt Terra. Solange Magnus das nicht vereitelt, kann es nur erfolgreich sein.
Oh nein.
Okay, ich spoilere ja, trotzdem mal, was André gerade macht. Er baut sich in seiner Garage einen Leopard 2. Erzähl's mir keinem.
Neue Movies.
Ja, ihr habt doch alle Burn After Reading geguckt.
Okay, die Katze ist aus dem Sack. Ich hab mir ein paar Hektar Land gekauft und baue da gerade einen Erste Weltkrieg Reenactment Action Park draus.
Geil. Boah. Ich möchte das fehlende Kadaver mitmachen.
Genau, zu Dennis Charity haben wir was gesagt, die zweite Spendenwelle kommt bald, weil wir jetzt die T-Shirts eigentlich viel bezahlt wurde und wir jetzt die ersten T-Shirts rausschicken, deswegen spenden wir auch bald wieder. Genau, posten wir dann alles auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter, Facebook und Instagram. Genau, da findet ihr uns. Was haben wir noch so auf der Agenda? Genau, unsere Weihnachts-Charity, wie jedes Jahr haben wir ja letzte Folge schon gesagt, dass wir an Kaffee mit Herz spenden. Das ist ein schönes Kaffee. St. Pauli kümmert sich um obdachlose Menschen. Super Sache. Sind wir tatsächlich, ich kannte die schon länger, weil ich mit meiner Klempnerfirma nebenan auch immer mal arbeite und so und sind auf St. Pauli auf jeden Fall auch ein geläufiger Name. Machen tolle Arbeit. Ja, und ich hatte zwar gesagt, dass wir dieses Jahr nur an ein Projekt spenden, aber wie das nun mal so ist, ist uns jetzt ein zweites Projekt ins Auge gefallen. Und zwar aus Hamburg, die Lila Hilfe. Das ist ein ganz, ganz frisches Projekt. Das ist ein Verein, der gegründet wurde. Und dieser Verein setzt sich ein für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind und unterstützt diese finanziell und vor allem juristisch. So, ganz, ganz frisch. Also Leute, die, glaube ich, eine gute Gesinnung haben und sich mit einem sehr, sehr wichtigen und guten Thema beschäftigen und aktiv werden. Und das ist ja vor allen Dingen immer eine mega wichtige Sache.
Oh, geil.
Und genau, das wird unser zweites Charity-Projekt. Wir werden auf unseren Social-Media-Kanälen dann auf jeden Fall noch mehr Informationen dazu posten, was natürlich, wohin die Spenden gehen, direkt die Sachen verlinken, dann könnt ihr da die direkt anwählen, spenden, schickt uns dann per Mail an beimimperator@gmx.de einfach eure Spendenbestätigung, sei es jetzt bei PayPal oder per Mail, einfach einen Screenshot davon schicken und pro 5 Euro Spende gibt's ein Ticket in Pott und am Ende ist dann ja pro 5 Euro einmal euer Name da drin. Das heißt, bei 5 Euro einmal, bei 15 Euro dreimal und so weiter. Und am Ende dieser Charity-Aktion ziehen wir den Namen und der kriegt unser großes 40k-Paket zugeschickt als Preis sozusagen. Genau, da packen wir allerhand tolle Sachen rein. Wir machen jeder eine eigene Miniatur sozusagen, bauen und bemalen wir und tun sie da rein. Wir durchstöbern unseren Hobbyfundus, haben auch jetzt tatsächlich schon die ersten Anfragen für Sachspenden in diesen Pott von ZuhörerInnen nice. Und ja genau, und so wird dieses Paket wieder schick geschnürt und dementsprechend ja, ich sag mal, wenn man denn da so seine 10, 20, 30 Euro spendet, hat man auf jeden Fall ein Paket mit einem
vielfachen Gegenwert. Genau. Zu den beiden Projekten werden wir auf jeden Fall dann bei Instagram, bei Facebook und Twitter noch ein bisschen was posten, ein bisschen was erzählen. Verlinken die auch direkt, dann könnt ihr euch auf deren Seiten auch noch ein bisschen selber darüber informieren und für euch das passende Projekt aussuchen und da dann direkt hinspenden. Genau. Ja, wenn die Folge rauskommt am 30.11., am 1.12. geht dann diese Aktion los und dann gibt's auch schon die ersten Updates bei den Social-Media-Kanälen, genau. Wie gesagt, Kaffee mit Herz und Lila Hilfe, beides, glaube ich, super Sachen, wo man auf jeden Fall mal den ein oder anderen Euro hinfließen lassen kann, den man vielleicht sonst in den 22. Predator-Kampfpanzer gesteckt hätte. Ist da auf jeden Fall sinnvoller angelegt als in Tabletop-Spielkram. Ja, genau. So, jetzt aber wieder weg von den ernsten Themen. Und hin zu
also, du hast es gerade so gesagt, als wäre es was Schlechtes, sich den 22. Predator zu kaufen.
Es ist natürlich nichts Schlechtes. Kauft euch den trotzdem, aber ja, vielleicht geht ihr einmal weniger essen oder so. Oder mach mal die Heizung aus, dann spendet das Geld.
Genau.
Spendet und heizt nicht so viel, ihr Assis.
Genau, heizt nicht so viel, kauft Predators und spendet.
Ja, ja. Genau. Ja. Kommen wir zu unserem Episodenthema oder haben wir noch irgendwas? Ah, wir haben doch noch unsere Rubrik. Mats ab.
Was? Black Hole Blaster? Was das denn?
Ja, geil, Alter.
Ja, der Black Hole Blaster. Schön. Der Black Hole Blaster, der Black Hole Blaster. Und?
Aua.
Und zwar gab es hier eine Frage von Wild West Wargaming. Ich glaube, Dennis, du bist mit dem sogar...
Das ist ein Freund von mir, der Lutz.
Ja, der Lutz.
Oh, einen Realnamen genannt.
Hallo Lutz. Lutzi hat eine Frage. Ich lese
es mal direkt. Ich miete kein Outfan von ihm.
Kurze Frage meinerseits zu Vostroja. Auch wenn das Rot eher russisch ist, aber erinnert euch deren Story nicht und Optik nicht mehr an Österreich-Ungarn unter den Habsburgern? Vor allem mit der versuchten Neutralität zwischen Frankreich und Russland. Was halten die Profis davon? Denn deren Uniform etc. waren auch nicht weit weg davon. Auch die Pelzmützen. Also ich würde mich persönlich jetzt nicht als Profi, was europäische Geschichte angeht, bezeichnen. Aber genau, wir haben ja andere Leute im Team, die wahrscheinlich ein bisschen was dazu sagen können. Schieß los.
Ja, tatsächlich ja. Also die erinnern tatsächlich mehr an zumindest diese Fellmützen, das erinnert mehr an Ungarn als an Russland. Aber soweit hätte ich dann noch nie drüber nachgedacht, aber es ist sinnig, ja.
Ja, also für mich sind die rein optisch, waren das für mich immer sehr angelehnt an die Kosaken. Also wenn man sich dieses eine wunderschöne Bild anguckt, auf dem die Saporoja-Kosaken den Brief an den Sultan,
war das
der Brief des Osmanischen Reiches schicken.
Sehr schöne Geschichte.
Ja, ja, genau. Also der es ist ja leider ein fiktiver Brief wahrscheinlich, aber also die Story dahinter ist fantastisch. Fantastisch. Das ist also an den Sultan, Sohn einer Hündin, bla bla bla. Also richtig, richtig räudig, ne? Und diese ganzen Kosaken zwirbeln ihre riesigen Schnorrisse und reiben sich die Bäuche und lachen sich kaputt. Super.
Letzte Zeit rief dann PS, hat deine Mutter gebumst.
Ja, ist echt so. Es ist 12 Zeilen lang, wird dieser Typ nur
quasi beleidigt. Ja. Also so, das steht da alles drin. Kein Scheiß.
So eine Rolle, dessen Vater.
Und,
es ist nur so, es ist so geil.
Oh Gott.
Ja. Und Kosakenmode ist auf jeden Fall sehr, sehr stark an dieses Vostrojaner-Ding oder Vostrojaner-Schick, sag ich jetzt mal, ist sehr an diese Kosakenmode angelehnt aus der Zeit. Auch diese Sachen mit diesen Epauletten, ist alles eine, wenn ich jetzt ein bisschen sehr weit ausholen darf, also wenn wir schon im ausgehenden frühen Mittelalter uns russische Mode aus der Kiewer Rus angucken, die haben damals schon, die haben Pelzmützen oder mit Mützen, hohe spitze Mützen mit Pelzverbrämungen, teilweise Pluderhosen, gar nicht so viel, Aber etwas, aber halt auch schon diese Balken auf ihren Kleidungen, also auf den Oberbekleidungen, was du dann halt später bei den Kosaken hast. Und vor allen Dingen, du hast bei Kosaken auch, und da haben wir bei den Vostrojanern den Bannerträger, diesen kahlgeschorenen Kopf mit einer Locke dran oder einem Schwänzchen irgendwo. Und das hast du da auch. Daher war das für mich immer sehr, sehr starker Kosaken-Style. Und wenn man sich mal Kosaken-Regimente anguckt, bis heute, die laufen immer noch so.
Ja, zwischenzeitlich gab es keine mehr.
Wenn die ihre traditionellen Uniformen anhaben.
Aber, ja, nee, ja. Aber in Bezug auf Habsburger, also so mit diesen Fellmützen, die halt so nach oben stehen, sehen sie halt aus wie Kosaken, sehen halt aber auch, haben aber auch gerade mit den ganzen Quasten und sowas sehr Ähnlichkeit mit alten Husarenuniformen, also ist das gar nicht so abwegig mit den Habsburgern. Das Weiß fehlt halt so, dafür sind sie rot.
Naja.
Habsburger Militärtruppen waren eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, da waren sie kurz blau, dann waren sie grau, waren sie eigentlich immer weiß gehalten. Aber ja, also man könnte es als reinhipstieren, aber es ist halt so 19. Jahrhundert ist man gar nicht so verkehrt mit, was so den Style angeht, also
ich glaube auch, das war da ja auch grenzübergreifend.
Und ne? Säbel natürlich.
Da gab es ja auch einfach
wichtig,
Säbel. Auch in der Militärmode, wenn man, sag ich mal,
Trends, mit einem
breiten Auge auf heutige Streitmächte guckt, sehen die auch alle ähnlich aus.
Ja, ja, also ganz krass. Also
der Teufel liegt im Detail. So.
Das zum Beispiel mit den Husaren, das war dann zum Beispiel. Das hat sich dann durch alle Staaten so durchgezogen. Also so diese Jacken von Husaren kennt man, da sind so ganz viel Schnörkel-Epauletten drauf. So, die hatten eigentlich am Anfang nur halt die Ungarn, die halt für Österreich-Ungarn gekämpft haben die aber so gut geschlagen, dass irgendwie dann jede Nation in Europa Husaren ins Feld geführt hat oder aufgestellt hat, selbst die Briten.
Echt?
Ja, ja.
Krass.
Bei Waterloo haben unter anderem dann britische Husaren Angriffe geführt. Wahrscheinlich nicht so gut, aber ja, nee, klar.
Schon wieder was gelernt. Wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, also Husarenregimenter waren der letzte.
Jeder, der was gehalten hat, also bis auf die Amerikaner, weil die gab es noch nicht, aber sonst eigentlich alle hatten Husaren.
Ja, jeder, der was auf sich gehalten hat, hatte Husaren. Ja, lieber Lutz, ich hoffe, wir konnten dir deine Frage nicht beantworten.
Dafür für einige Lacher sorgen.
Ja, wir haben gerade von wilden Haarkreationen geredet, zum Beispiel kleinen Löckchen oder kleinen Zöpfchen auf der Glatze. Und so schließt sich der Kreis und kommen wir jetzt zurück zu den Tau.
Was? Blackhol Blaster? Was das denn?
Ah!
Ha!
Ja! Es geht heute tatsächlich um Commander Farsight. Haben wir vor einer halben Stunde schon mal gesagt und dann haben wir angefangen zu sprechen.
Never change our next step.
Also, wir haben ja in der letzten Folge den ersten Damocles Golf Crusade besprochen und das überschneidet sich alles ein bisschen. Wir tauchen jetzt ein paar Jahre vorher, als der junge Sho geboren wurde. Und er ist schon in sehr jungen Jahren auf die Kindersoldatenakademie auf Violas gegangen.
Kindersoldatenakademie?
Die Tau was man halt so einrichtet, wenn man das höhere Wohl...
Na ja, klar, also, ne? Ich bin erst 3, ja, der Ork da auch. Also schieß, du Sau.
Ich bin erst 3. Na und?
Er hat sich auf jeden Fall bei dieser Akademie gemeldet und wurde in die Feuerkaste geboren, zu dem ganzen Kastensystem. Der Tau haben wir auch in unserer Tau-Folge schon viel erzählt. Genau, und er war ein super krasser Schüler dieser Feuerakademie und ist halt... A, durch seine physischen Leistungen sehr herausgestochen. Also bei den Ausbildern direkt so, okay, alles klar, der hat Potenzial, der ist auf jeden Fall körperlich fit, so.
Besonders schwach und blau.
Überdurchschnittlich blau.
Super.
Aber was noch viel, viel krasser war, ist halt, dass er seine Auffassungsgabe und sein Verständnis für Taktik war halt immens. Der hat die Taktiken eigentlich sofort verstanden und hat in den ganzen Prüfungen und Trainingseinheiten alles immer so gut abgeschlossen, mit so wenig Verlusten in seiner Gruppe, was eigentlich gar nicht möglich wäre, laut Berechnung der Tau und laut Statistik. Also er war einfach
das Kriegerass auf dieser Akademie und das schon in der Ausbildung sozusagen. Der hat diese Tautaktiken super schnell entschlüsselt und hat da auch so, sag ich mal, war super wissbegierig, ne, und immer richtig nah am Feind und immer, gib ihm, immer gedrückt, ne? Also der wollte es richtig wissen und der gute Sho war halt echt ein guter Schüler. Genau, und dann wirst du ja erstmal zum Shasla ernannt, wenn du diese Feuerakademie abschließt. Und das ist so eine Art Freisprechung, wie man das auch bei Handwerkern kennt, sozusagen eine große Veranstaltung, Zeremonie. Genau, und das war im Montier Battle Dome. Also das sind so Kampfkuppeln, die Tau richten ja ihre Gebäude generell in so großen Kuppeln an. Also quasi einfach so ein bisschen wie Makropolstädte des Imperiums, nur halt in modern, geil und fällt nicht über dir zusammen. Sehr gut gepanzert und so haben die das halt sehr logistisch, sehr klug angelegte Städte mit diesen Domes und da gibt es natürlich dann den Battle Dome, bla 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 bla. Und genau, im Montier Battle Dome war eine ganze Delegation und jeder einzelne Feuerkrieger hat seine Urkunde bekommen, was auch immer, und wurde zum Shasla freigesprochen. Und witzigerweise war damals der legendäre Commander Pure Tide anwesend. Das ist ein ziemlich legendärer, ziemlich krasser Tau-Commander. Und da erzählt euch jetzt Grabowski ein bisschen was drüber.
Ja, zu der Geschichte gerade, also was du gerade sagtest, als seine Freisprechung quasi war, wurde Commander Pyotr, der rein zufälligerweise da war, so ein bisschen so Headhunter-mäßig, so kommt mir das vor, von den Ausbildern darauf hingewiesen, von wegen so, ey, guck dir mal den da vorne an, das ist ein ziemlich geiler Typ und so, der hat richtig was auf dem Kasten.
Der war Model-Scout.
Hey, ich bin Manager, komm mal mit. Commander Pyotide ist ein extrem erfolgreicher Anführer gewesen, der Tau. Vielleicht sogar bis dahin der Anführer schlechthin, also so die Lichtgestalt auf dem Schlachtfeld. Also der jedes Problem irgendwie gefixt hat und der relativ was auf dem Kasten hatte. Und dem halt niemand so wirklich das Wasser reichen konnte. Weil er gerade zur Zeit der zweiten Expansion der Tau extrem viele Schlachten super erfolgreich geschlagen hat gegen die Leute oder gegen die Fraktionen, sage ich jetzt mal, die sich gegen das höhere Wohl gestellt haben oder beziehungsweise die da nicht so direkt mitziehen wollten. Also man muss sie jetzt ja da nicht so widersetzt haben, sondern einfach nur, jo, haben wir keinen Bock drauf. Okay, gibt auf den Kopf. Ganz einfach. Und sehr, sehr viele Septen haben halt ihre Existenz Commander Pyotide zu verdanken, also durch sein Handeln und sein Machen und Tun, muss man so sagen. Und als er dann halt irgendwann in den Ruhestand gegangen ist, hat er angefangen, das alles für die Nachwelt festzuhalten. Also seine Weisheiten, seine Taktiken und so weiter und so fort. Und danach wird auch heute noch agiert im militärischen Arm der Tau, sag ich mal. Also der hat so das Handbuch für Tau-Krieger quasi geschrieben.
Ja, er ist halt der Babo, der hat halt echt so die maßgeblichen Kriegstaktiken der Tau definiert sozusagen. Und war während der ersten und zweiten Sphäre der Expansion halt der Macher bei den Tau.
Und fällt mir gerade noch ein, die Implantate, die
da kommen wir später
während des Damokles-Kreuzzugs
sehr viel später.
Sehr viel später.
Ja, das war auch sein Wissen, das war sozusagen sein Taktikenkatalog, der den Leuten ins Gehirn implantiert wurde. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen.
Ja, genau. Und die Teile... die Teile hießen Swords of Pure Tide. Und ich finde den Namen ziemlich geil. Also es ist sehr, sehr...
Könnte auch eine White Metal Band sein.
Sehr, sehr passend. Ja, auch das.
auf jeden Fall zurück zu Shasla Sho. Ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Kurz nach seinem Abschluss...
Das klang sehr gut.
Kurz nach seinem Abschluss...
896
M40. Also das war um die Zeit herum, ne? Das war nicht genau das Jahr, aber das muss irgendwo so um die 900 M40 gewesen sein, als er seinen Abschluss
gemacht hat. Plus minus. Der Typ war halt, wird halt auch noch ein bisschen älter, das ist aber auch noch eine Geschichte für sich selbst. Wurde Chasselas-Show zusammen mit seinen Kameraden in den Schleierkrieg geschickt gegen Xenos oder Aliens namens Arachen. Seine Lehrmeister haben sich so ein bisschen zweigeteilt. Die einen waren sehr, sehr, sehr begeistert von seinem Können. Die andere Hälfte eher nicht so. Die fanden ihn ein bisschen zu arrogant und zu ambitioniert und haben ihn und die Seinen dann immer so dahin geschickt, wo halt das Feuer am dollsten war und die Schlacht am heftigsten.
Ja, aber um mal zu gucken, das muss man halt zur Tau-Gesellschaft sagen. Sich aber auch oft über, sag ich mal, gängige Tau-Methoden hinweggesetzt und, sag ich mal, die Regeln der Tau-Kriegsführung sehr gedehnt. So, dadurch kam er bei so konservativeren Leuten eher schlecht an, weil die das so ein bisschen als Fauxpas im Sinne des höheren Wohls gesehen haben. Ne? Genau, so ein bisschen anmaßend der Tradition gegenüber.
Aber naja, der Volk hat ihm recht gegeben und die haben dann halt gedacht, so entweder wir gucken jetzt, wie weit sein Potenzial geht, oder wir bringen ihn damit um. Plot Twist, sie haben ihn damit nicht klein gekriegt, also das 4 Jahre lang hat er da halt so rumgefuhrwerkelt, bis sie erst endlich die Arachen besiegt haben.
Und die Arachen, das sind halt so Käferviecher, ne? Das sind so ein bisschen so spinnartige Wesen. Erinnere mich so ein bisschen an die Viecher auf Mord von der Beschreibung her. Also wirklich so.
Aber ein bisschen intelligenter, also nicht so animalisch, sondern schon.
Ja, die haben wohl schon irgendwie so ein bisschen so Gesellschaftsstrukturen und sowas.
Genau, und haben halt, also da kommen wir auch noch zu, oder glaube ich, dass sie nachzukommen, haben halt auch schon so Taktiken angewandt, die ein bisschen so über das Verständnis von Tieren hinausgehen und waren dann auch schon raumfahrtfähig.
Mhm. Sind so ein bisschen auch tyrannidenartig, ne? Also.
Genau, und vielleicht halt auch sogar ein bisschen cleverer, also weiß nicht, aber auf jeden Fall nicht so mega arachnidenmäßig, dass große Spinne frisst mich, sondern boah, die waren schon pfiffig, also Viecher, also mit Brain, also nicht so easy. Auf jeden Fall haben sie es aber geschafft, die zu besiegen. Und so nach 4 Jahren der Kämpfe wurden sie dann halt final geschlagen.
Nein.
Und
nein, das ist falsch.
Ach nein, nee, es geht ja noch. Nee, stimmt. Nee, aber.
Du sollst das Skript lesen, bevor wir eine Aufnahme machen, Sande.
Habe ich. Aber so nach 4 Jahren hat sich Chasselas-Show dann so weit bewährt, dass er halt von seinen Lehrmeistern für eine Feuertaufe ausgewählt wurde, zusammen mit den Seinen.
Ja, also nachdem der sich da, nachdem der gute Farsight sich dann da bewährt hatte, sind halt einige seiner Vorgesetzten auf ihn aufmerksam geworden und haben sich gedacht, so ja, jetzt geht's ja langsam mit seiner Feuerkriegerzeit so ein bisschen zu Ende, dann stellen wir ihm auf die Probe den Heißsporn und gucken mal, aus welchem Holz der wirklich geschnitzt ist, und haben ihn mit seinem Trupp in einen dieser besagten Kriegskuppeln da gesteckt und dem halt oder diesem Trupp halt einer Prüfung unterzogen. Und zwar ist diese ganze Prüfung in quasi völliger Dunkelheit absolviert worden. Das einzige Licht waren die Blitze der Energiewaffen. Und die sind halt mit Live-Rounds auf Xenos-Bestien losgelassen worden. Und war wohl eine ziemlich harte Kiste, die den...
Ja, da wurde auch irgendwie diese Viecher wurden noch irgendwie so beschrieben, dass teilweise körperlos waren und so, ne?
Wie unfair.
Ja. Also ziemlich abgefahrene Gegner, so Tentakelmonster und irgendwelche körperlosen Wesen und sowas.
Ja, also das ist alles also körperlos zu bekämpfen,
richtig,
ist ja eher schwierig. Kommt drauf an.
Richtig widerlicher H.P. Lovecraft-Tentakel-Kram.
Ja, als Psioniker tust du schwer. Ist blöd.
Einfach schießen.
Körperlos! Also,
ich habe hier 10 Magazine gekriegt, die müssen bis zum Feierabend leer sein.
Oh, Geist von Elfenbein, schieß doch bitte in die Pflanze. Okay.
Ja, und das Ende vom Lied ist halt, dass außer dem guten Farsight niemand weiteres zu Schaden kommt. In diesem Gefecht stirbt Farsight, weil er sich opfert, um seine Kameraden zu retten. Er wacht dann wieder, also kommt dann wieder zu sich und ist, also das ganze Happening hat ihn schon ziemlich verstört, aber das hat seine Vorgesetzten
du hast es
doch dann so.
Er ist halt gestorben.
Ne? Ja, genau. Es ist ja, das alles. Hat
ihn ein bisschen verstört.
Ja, genau. Ja, aber es ist ja alles. Ne? Also, verhagelt. Ja. Ja, also es ist ja ein Happening, es ist ja alles inszeniert gewesen, so, ne? Wildes Wochenende.
Eine posttraumatische Belastungsstörung ist gar nicht echt, weil das, was passiert ist, ist auch nicht echt. Ui.
Gar kein Grund, sich so aufzuregen.
Ja, nur auf dich einzeln lassen, ist doch alles gut.
Ja. Und ja, als Belohnung für seine Opferbereitschaft und seine Führungsskills bei der ganzen Kiste wird der Gute zum Shasui befördert.
Shasui.
Huiuiui.
Shasui.
Ja.
Shasui.
Shasui ist in der Übersetzung wäre das ein Veteran. Ja, wird man so ernannt, ne? nicht unbedingt befördert. Und ja, und als Veteran hat er halt das Recht, seinen ersten Kampfanzug zu bekommen. Und das ist ein XV-88 Broadside-Anzug. Ja, aber hier fängt der Gute an, auch so ein bisschen zu grübeln, ob das denn alles so richtig ist. Weil, ja, wie das halt Ganze gemacht wurde, dass er da halt gestorben ist und so. Ja, lässt ihn, wie gesagt, dann doch ein wenig shaken zurück.
Ja, ja, voll. Also Sho hat ja generell von Anfang an die Himmlischen nicht hinterfragt, aber er hat die schon als sehr, sehr strenge, aber notwendige Meister sozusagen akzeptiert. Ne? Also er war immer schon so ein bisschen so, okay, das ist schon eine ganz schön totalitäre Führung. Ne? Also das war ihm ziemlich schnell bewusst, tatsächlich.
Ja, das unterstreicht ja auch nochmal sein Wesen als solches, ne? Einfach auch, ja, das muss er ja vorher schon gewusst haben oder ganz, ganz früh schon zumindest auf den Bolzen gekommen sein, dass da halt irgendwie irgendwas nicht ganz so koscher ist, wie die vielleicht predigen. So, also jetzt die als Person.
Ja, gut, ich glaube, so weit war er da noch nicht. So weit war er, glaube ich, in dem Moment noch nicht. Aber
so weit ausgeholt.
Genau. Er fängt an zu grübeln, ne?
Aber.
Und er hat halt auch mal nachgefragt, was mit den anderen passiert ist. In der Übung sozusagen, in dieser Simulation.
Genau. Und da ist eher so, frag nicht. Die sind.
Ja, genau, da haben die halt einfach ihm mit Schweigen geantwortet.
Haben ihn einfach ganz mit leeren, toten Augen angeguckt, mit so einem toten Blick sind einfach weggegangen.
Die kommen
haben wieder angestarrt.
Oder leben
ja.
Schüsse.
Ja, im Prinzip ist genau das passiert. Und dann so, ja, okay.
Ja, genau, also die Prüfung wurde halt nur von, also das haben sie ihm auch gesagt, die Prüfung ist nur von denen bestanden worden, die sich geopfert haben für ihre Kameraden, weil es halt um Werte ging, weniger um dein Kampfgeschick, sondern eher darum, dass du dich für das höhere Wohl opferst. Das war halt der Sinn hinter der ganzen Übung. Und diejenigen, die das nicht gemacht haben, die haben die Prüfung nicht bestanden. Genau, und er hat halt gefragt, was die ist mit denen?
Es klingt halt so ein bisschen wie so eine Hardcore-Version von Kobayashi Maru-Test aus Star Trek. So, es geht nicht darum zu bestehen, sondern...
Ja, genau. So, und dann hat er nachgefragt, was ist mit denen, die nicht bestanden haben? Und dann haben die halt einfach geschwiegen, sozusagen. Und naja, man kann sich ja vorstellen, was da passiert ist. Da wurden dann halt einfach die Geräte in diesem Medizinpot nicht auf wieder aufwachen gestellt, sondern wahrscheinlich auf, ja.
Auf lange, lange Urlaub.
Bis Batterien leer sind. So.
Auf, hoppala, jetzt bin ich übers Kabel gestolpert, das ist auf der Steckdose geflogen. Scheiße. Ja. Und das ist mir gleich 10-mal hintereinander passiert.
Daraus wird das Systemfleisch.
Aber ich stell mir das ein bisschen so vor, also die in Anführungszeichen Beförderung von unserem späteren Commander Farsight, dass er einen Orden an die Brust genagelt bekommt und dann schon so ein leichtes Zucken auf dem linken Augen.
Ich sag mal, komm, der fertig.
So ganz leicht so von wegen so, hey, ist alles cool bei dir? Ja, na klar.
Natürlich. Das wollte ich schon immer. Hey, Freunde, alles cool bei euch?
Schön, dabei ist es eine Waffe am Kopf zu halten. Was ist echt? Was ist erträumt? Was, wo bin ich? Das ist alles so eine
Vision. Ich glaube, das kommt erst noch ein bisschen später, zwischendurch irgendwann. So, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Also mir würde es schon ziemlich dreckig gehen, aber das wird halt auch noch besser.
Du bist halt aber auch kein Tau.
Richtig. Das wird aber auch tendenziell noch eher besser mit ihm als schlechter.
Ne? Und gehen wir mal zurück zum Schleierkrieg. Oder Dennis, wolltest du noch was zur Feuertaufe sagen?
Nee.
Okay. Gehen wir mal zurück zum Schleierkrieg, wie gesagt. So, und Shas-Ui-Ui-Sho wurde in ein Broadcast Battlesuit Team befördert. Und das ist eigentlich so ziemlich sein größter Wunsch bis dahin gewesen, wenn ich mich da recht entsinne. Das war so das Ding, was er auf jeden Fall erreichen wollte. Also, natürlich noch weiterkommen sicherlich, aber erstmal so das Ding halt. Ne? Und wurde dann halt auch in so einen, ja, in einen Kampfanzug gesteckt und natürlich wieder gegen die Arachen an die Front geschickt. Und da hat er dann natürlich seine Talente genutzt oder konnte super seine Talente nutzen und halt Vorgehensweisen und Kommandostrukturen, Taktiken und so weiter und so fort des Feindes analysieren und darauf aufbauend halt auch super Schläge oder Operationen, Schläge gegen den Feind halt ausführen und das alles hatte unter dem Kommando getan von dem legendären Commander Dawnstone. Über den weiß ich jetzt gerade selbst gar nicht so viel.
Ist ein legendärer Commander, das reicht.
Ja. Nee, ja, meine ich auch.
Genau. Das ist übrigens ein XV-8-Kampfanzug, den er trägt.
Kein 88?
Stimmt, Dennis, du hast ja die XV-88.
Die XV-88 wurden erst im zweiten Damocles Crusade erfunden.
Ach, stimmt. Welcher war denn der 88er? War das der Riptide? Richtig?
Der neue.
Der neue! Mit dem Heckspoiler, der neue!
Ist der neue hier, links, rechts, Heckspoiler, Autoshow, Essen, direkt auf dem Parkplatz, unlackiert, angeschraubt, geil.
Dufte. Unterhodenbeleuchtung.
Mit dem Ding Auspuff, kennst du?
Also über die Autoshow und Essen, da konnte ein ehemaliger Arbeitskollege von mir so geile Stories erzählen. Er meint, das ist echt die Creme de la Creme der Vollassis da, ne? Er sagt echt.
Aber er geht ja selbst immer wieder hin, oder?
Ja, ja. Er sagt, Typen in Hotpants, Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut schrauben da echt im Regen auf dem Modderparkplatz die Heckspoiler unlackiert und ungeschliffen an ihre Autos. Geil, sagt er. Hammer. Ja, zurück zum Thema.
Das ist schon doll.
Naja,
in der finalen Schlacht gegen die Arachenführung, die sogenannte Trinity, hat...
Das war fast so schrecklich wie Matrix 4.
Simulatte!
Sho verlor auf jeden Fall das meiste seines linken Beines. Das klingt auch schon ziemlich, ziemlich nice. Und vernichtet. Was?
Das klingt ziemlich nice, sein linkes Bein zu verlieren.
Auch ein ziemliches Happening wieder.
Nein, das meiste. Ich finde das irgendwie, das ist so ein bisschen so, ja, okay, das ist.
Ich weiß nicht, Nils, mit dieser These solltest du vielleicht mal bei Bund Deutscher Amputierter vorstellig werden.
Oh Gott.
Bestimmt auch.
Nein, mit dieser Prothese sollte man Bund der Deutschen
Amputierter.
Furchtbar.
Der Zentralrat der Amputierten ist ungehalten.
Das sind Werte, für die sie einstehen. Oh Gott, hört.
hört bitte auf.
Das ist ein bisschen. Das ist jetzt komisch. Die Führungsriege wurde auf jeden Fall, der Rachen wurde zerschlagen und halt der Hauptbestandteil ihrer Streitkräfte halt auch damit.
Ja, weil der Dornstor, darf ich nochmal? Shas-Ui-Sho hat halt ziemlich schnell diese Nester der Arachen verstanden, den Aufbau, und hat dadurch sozusagen das Zentrum deren Kommandostation sozusagen kapiert, wo das liegen müsste. Das hat denen halt sehr geholfen, dass der sozusagen diese Nester kapiert hat und wusste, wo sie langlaufen müssen. Weil das ist ungefähr so wie diese Nester, als man die Teile für den Horadrim-Würfel sucht bei Diablo 2. Da kann man sich auch mal verlaufen.
Oh Gott, ist das lange her.
Wow, okay. Man kann sich, man kann sich verlaufen, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, wir haben es mehr als einmal zusammen gezockt.
Ja.
Das macht mich, also das macht mich vor allem betroffen, stellvertretend für euch.
Ne? Naja, auf jeden Fall ist das halt so der Moment gewesen, dann, also danach, dann, als dieser Konflikt für die Tau entschieden wurde, also zugunsten der Tau entschieden wurde. Und Shasui Show wurde dann daraufhin, also durch seine Glanzleistung, zum Shasnami befördert und ist damit dann halt Teil der Leibwache von Commander Dawnstone geworden.
Genau. Und im Nachspiel dieses Schleierkriegs oder als er in den letzten Zügen wurde eigentlich schon nur noch letzte Reste aufgespürt und ausgehoben wurden, führte Dawnstone eine Interaktion gegen Kokonschiff von den Arachen.
Kokonschiff macht Härtner.
Wow. Das erwies sich jedoch, also es war halt einfach eine Falle. Also die sind halt in ein leeres Schiff gerannt und es war so wie bei Schweigen der Lämmer, Starling! Und die Arachen fielen halt beim Schiff der Tau ein und sind halt dort über Lüftungs- bzw. die Schleuse von den Enterbooten ans Schiff gekommen.
Und
der
dann?
Angeschlagene mittlerweile,
und dann
der Name mittlerweile immer komplizierter, Shasnami Show.
Ja, warte, Shasnami Show hat dann nämlich sein AUX-Klinkenkabel genommen, seinen Walkman in alle Vox-Überträger des Raumschiffes angeschlossen und
geil.
Den Soundtrack von Bodyguard abgespielt.
Also ich dachte schon, du sagst jetzt Running Up That Hill.
Nein,
er hat die ganze Zeit hinter den Husten.
I will always love you, Leaf, auf voller Lautstärke. Und dann
von Whitney Houston oder von
dann hat er was gemacht? Santa.
Dann? Jetzt ist es nämlich richtig schön.
Er hat seine Hose ausgezogen.
Er kämpfte, er opferte sich in einem kräftezehrenden Kampf, er gab alles, was er konnte. Er sah so aus wie Bruce Willis in Stirb langsam. Also er blutete aus tausend Löchern, hat sich geopfert, um die Führungsriege vom Schiff zu kriegen, starb dabei. Er wachte jedoch abermals völlig im Arsch auf einer Krankenstation, wo ihm erzählt wurde, ja, reingelegt. Das war
Wait a minute.
Die ganze Interaktion hat nur in deinem Kopf stattgefunden. Oh, sie haben sie schon wieder eingenässt.
Ich verstehe auch nicht, warum das Kriegszittern nicht mehr aufhört.
Ja, warum schreien die immer alle, sobald wir irgendwie einen Computer anmachen? Also,
das ist eine gute Frage, Sandra. Wenn du ein bisschen leiser reden würdest.
Okay.
Dann würde ja nicht permanent der Balken ins Rote ballern.
Warum schreien die immer alle, sobald wir Computer anmachen? Komisch, wir finden da keine Kausalverknüpfung. Als Belohnung für seinen sammelnden Einsatz wurde er zusammen mit Kais und Shazera dann zur persönlichen Schülerin des legendären Pyrozeit erwählt und wurden halt dann in allen Arten der Tau-Kriegsführung unterwiesen. Also was denn halt eigentlich alle Arten der Tau-Kriegsführung? Also alle Arten des Hintenstehenden Schießens hat man ihm beigebracht.
Hintenstehen und richtig wurde dann stehen.
Ja, aber diese ganze Nummer dabei bei Pure Tide ist ja auch so ein bisschen Kill Bill-mäßig. Er musste ja erstmal auf so eine Art Himalaya klettern ohne alles. Hat sich denn mit so behelfsmäßiger Kletterausrüstung da quasi nackt diesen krassen Berg hochgeschleppt? Um dann,
ganz wichtig, nackt.
Dann sozusagen in die Tempelanlage von Pure-Tide zu gelangen, wo Pure-Tide meditieren.
Ah, hier steht der erste Quickie-Mark.
Meditieren saß und vor ihm saßen zwei weitere Tau. Einmal diese Chasera, die später Shadow Sun wurde, und der geheimnisvolle Kais.
Kais.
Der Kais.
Das ist, da wollte ich nochmal, ich bin ja Tau nicht so fest drin, aber das ist nochmal ein anderer Kais als bei Fire Warrior, richtig?
Ein anderer Kais als bei Fire Warrior, aber der Kais aus den Dawn of War Spielen.
Ah, okay, weil Farsight, also Weizi kommt ja auch bei Dawn of War vor. Also
ja, aber der Kais aus Fire Warrior, der ist ja nach der ganzen Nummer in die Klapse gewandert.
Man kann es ihm nicht übel nehmen.
Nee, klar.
So
da hat er dann halt so alles beigebracht bekommen, was man mit Hauptkriegsführung weiß, also hinten stehen und Nahkampf vermeiden. Und nach Abschluss aller seiner Prüfungen wurde er dann, hat er einen kürzeren Namen bekommen und wurde Usuwa. Zeigte jedoch auch irgendwie Verständnis für die Fähigkeiten der Erdkaste, was so das ganze Kastensystem der Tausend ein bisschen ad absurdum führte. Und also, wenn keiner wirklich genau hingehört hat, wurde er als bezeichnet, was so zwischen zwei Welten bezeichnet oder heißt so grob übersetzt, was so bitte, was halt darauf abzieht, dass er halt so in beiden Kasten Karriere machen könnte oder punkten könnte. Was irgendwie nicht so gern gesehen wird bei Tau, weil das würde halt so alles springen, woran die glauben.
Ja, ja, er hat vor allen Dingen hat er auch so super enge Bände zur Erdkaste. Er hatte halt voll so die derben Buddies und sowas, ne? Was total untypisch ist, dass er so, dass die so kastenübergreifend so sehr, sehr innige Freundschaften führen und so. Und das ist auch
wieder aber
so.
Aber ist halt klar, weil er steht halt mit beiden Beinen auf dem Boden und geht seinen Weg immer geradeaus.
Ja, ja, er ist einer von uns. Er ist einer von uns.
Einer
er
von uns.
Die Galionsfigur, die wir brauchen.
Und die himmlischen die ganze Zeit so Tradition.
Nicht der Tau, den wir wollten, aber der Tau, den wir verdient haben.
Ja, also er war im Augen der himmlischen, war immer so ein bisschen, okay, den müssen wir ein bisschen im Auge behalten, der überspannt den Bogen so ein bisschen.
Der ist gefährlich, der ist zu ambitionieren.
Ja, genau, aber er ist halt auch einfach der Posterboy, gut, ne? Also die finden ihn auch einfach, er ist auch einfach effektiv und sehr, sehr gut in dem, was er tut.
Ja, der Erfolg gibt ihm recht, aber es ist halt unangenehm, wenn jemand zu ambitioniert ist in so einem strengen hierarchischen Kastensystem. Das beißt sich so ein bisschen.
Ja.
So, seinen Platz nicht kennen ist halt schwierig.
Jetzt ist er auf jeden Fall oberheftig General und
bitte nicht.
Da konnte
tu das doch nicht,
bitte. Wieder beweisen. Hallo, ihr werdet doch nicht meinen Lieblingscharakter aus
dem Krass, Alter, das hat er mir am Messer gezogen.
Gut, dass ich hier im beschaulichen Tönning sitze.
Das macht nichts, er hat gesagt, gib mir die Schlüssel. Ich falle da gerade hin.
Tönning, da war ich im Sommer auf dieser Hochzeit. Ja,
schön.
Ja, voll nett da.
Ah, cool. Ja, ich bin hier ist gerade richtig schön, so Weihnachtsmarktscheune und so, ist richtig, richtig nett. Und vor allen Dingen sind hier außerhalb der Saison halt super viel so Anwohner und so.
Ich arbeite bei Tönning als Entbeiner. Ach nee, das war Tönnies.
Das war Tönnies.
Ah. Oh Gott, als Entbeiner?
Ja,
schon mein Urgroßvater.
Als Entbeiner. Was tun Sie da? Was tun Sie da?
Akunascher.
Ich habe es fast mit dem Witz zu den Amputierten erwartet, aber nee, ist okay.
Okay. Also ging es weiter nach Akunascha. Der nächste Krieg ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Und der Orc War Dog fiel aus dem Nichts mit Brockens und allem, was dazu gehört, über Akunascha her. Wer sich jetzt fragt, was Brockens sind, das sind diese krassen Asteroiden, die Orks zu so Art Flaggschiffen, Landungsschiffen, ja, zu allem umbauen, wo Orks Bock drauf haben. Die haben krasse Schutzschilde und verhalten sich sehr, sehr unvorhersehbar. Und besonders durch diese unkonventionelle Art der Landung schafften das halt die Orks, diese überlegenen Geschütze und die Schienenkanonen und so der Tau zu überwinden, die eigentlich normalerweise sonst jede Invasionsstreitmacht schon weggeschossen hätten, bevor sie in Landereichweite kommen würden. Aber dadurch, dass
das... Das ist ein sehr schön umschrieben, um zu sagen, dass sie halt einfach unfassbar da reingekachelt sind, wie geistesgestört.
Ja, ja, sie haben halt...
Sie sind raufgefallen.
Sie haben Steine auf den Planeten geworfen. Klar, dass da irgendwas trifft.
Und saßen halt in den Steinen drin. Also sie sind einfach raufgefallen.
Passenderweise haben die Tau dem Ganzen den Namen Goroka gegeben, was ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie Todeshagel. Was wahrscheinlich sehr, sehr treffend war. Genau. Oshova...
Das ist so viel sagen, die Aussage.
Ja. Oshova wurde gerufen, weil er halt der Geilste ist, um den Krieg gegen Grog Toothjaws Walk zu führen. Er hat diese Wüstenumgebung, diese krassen Canyons und so genutzt, um den Killing Blow, also sozusagen den Führungspersönlichkeiten der Orks, den Kopf abzuschlagen. Weil Orks waren so eine krasse Masse, dass sie gemerkt haben, okay, da haben wir nicht wirklich eine Schnitte. Aber er hat schnell verstanden, wie die Hierarchie der Orks funktioniert. Vielen, also den Tau war vorher, haben sie schon Krieg gegen die Orks geführt, aber den Tau war einfach diese die Art der Orks zu primitiv. Dadurch haben sie das nicht verstanden. Das war denen zu einfach. Die haben halt immer nach komplexeren Lösungen gesucht.
Ah,
und
ich halte mal kurz einen Meldefinger. Kommt daher die Analogie zu Horus von euch?
Ach so, nee, die kommt einfach, weil er ja später aussässiger wird sozusagen. Nee, aber genau.
Das ist so, das Schlag in den Kopf abschlagen, das kommt, das schlägt ja so ein selber Horn. Also.
Ja, natürlich, aber das haben die Tau ja, das haben wir auch in der Damokles-Folge besprochen, gibt es ja diesen Mond Ka, das ist ja sozusagen der Killing Blow, dass du sozusagen der Schlange den Kopf abschlägst. Genau, und das hat er ziemlich schnell verstanden und hat dann halt gemerkt, okay, auf offenem Felde wird das nichts und keine Ahnung, wenn von 10 Orks einer durchkommt, boxt er uns trotzdem noch aus den Latschen, weil die uns im Nahkampf einfach krass überlegen sind. So, und dann hat er halt gemerkt, okay, bei den Orks bricht immer sofort Chaos und Gewalt untereinander aus, wenn du die Anführer tötest, weil sofort die Orks die Initiative ergreifen und der neue Anführer werden wollen und das direkt unter sich austragen. Und so haben die halt mit so richtig koordinierten Angriffen, mit so Geistkampfanzugteams und sowas, Bosse und all sowas immer ausgeschaltet und haben das auch ziemlich erfolgreich so durchgezogen und so echt immer ohne eigene Verluste große Teile der Orks ausgelöscht. Noch, was ich richtig krass finde, ist, dass Oshova die Sprache der Orks gelernt hat. Also anatomisch können Tau das zwar nicht aussprechen, aber er hat diese Sprache übersetzt sozusagen, hat Orks aufgenommen, um dann diese Tonspuren zu benutzen, Schimpfwörter und Provokationen rauszuschneiden und die über Lautsprecher abzuspielen, um Orks einfach wütend zu machen, damit die sich untereinander auf die Fresse hauen. Super.
Das ist eine mega geile Taktik, ganz ehrlich.
Das kannst du richtig, gar nicht machen. Richtig, richtig
gut. Es ist schon fast zu einfach.
Genau, also
auch. Ja, weil dein Aufwand ist nahezu null.
Da müsste es ein Werkzeug im Tabletop für geben, das zu machen. Und genau, also auf Akunasha, die Tau, die da stationiert waren, die wurden halt ziemlich schnell in ihre Stadtdome zurückgetrieben und haben sich da eingeschlossen. Die hatten ziemlich krasse Panzerung und Schilde, dass die Orks da nicht durchkamen. Nur denen ist langsam so Wasser und Nahrung ausgegangen und denen wollte halt Oshova zur Hilfe eilen. Genau, und das sah auch alles richtig, richtig gut aus. Und dann haben aber die Orks sind dann mit diesen krassen, wie heißt nochmal, diese krassen Riesenroboter von den Orks?
Gargons.
Kampfläufer, die großen?
Gargons.
Gargons, genau. Gargbot? Kam halt mit Gargons, die mit Bohrern bewaffnet waren, um diese Domes aufzubohren, was dann auch kein Problem darstellte. Und da musste Oshova halt ran. Die waren aber super krass mit Schilden abgeschirmt. Dadurch mussten sie quasi in den Nahkampf mit den Orks und das hat die Tau dann halt letztendlich richtig ausgeblutet. Und
krasses, oh ja, das ist keine gute Idee.
Krasses Massaker verursacht. Und genau, dann hat war Oshova aber davon überzeugt, dass sie immer noch gegen die Orks gewinnen könnten, wenn sie nur Verstärkung bekommen würden und hat sich an die Himmlische mit dieser Bitte gewandt und die haben ihm halt geantwortet, dass schon ein Transporter auf dem Weg sei und eins von diesen riesigen, ich glaube, sind das die Manta-Landungsschiffe, diese Mörderteile, wo so richtig viele Truppen reingehen?
Die selbst so diese Hammerheitinger tragen können.
Ja. Die so aussehen wie dieses 90er Jahre Bauchmuskeltrainingsgerät, der Appflex. Kennt ihr den noch? Sieht doch genauso aus.
Ja, sowas.
Appflex.
Geil. Auf jeden Fall.
Falls das Zeitpunkt zur Werbung machen.
Die Himmlischen haben ihm gesagt, es sei schon einer unterwegs und er soll sich auf so ein Plateau begeben und Hilfe ist, also der Transporter ist unterwegs. Das war das Einzige, was diese Nachricht beinhaltete. Und Oshova ist voller Hoffnung zu diesem Plateau gereist.
Du meinst wohl, er ist mit seinem Sieger-Move-Dance-Tanzen diesen Berg hochmarschiert und hat sich nur gefreut, so geil, 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 jetzt geht's auf den Kopf. Und als er oben angekommen war, landete auch ein Schiff der Tau und es stieg allerdings nur eine einzelne Person aus.
Drei.
Ich wollte mich gerade korrigieren, aber danke, ja, drei Personen. Also nicht ganz, aber drei. Und zwar Aunshi, der Himmelskaste, also ein Teil der Himmelskaste, ein Mitglied der Himmelskaste, mit zwei seiner zwei Kriegern seiner Leibwache.
Und ich sag mal so, Aung-Chi ist der Himmlische.
Oder der Himmlische, ja.
Trotzdem er hat sogar ein Modell.
Ein super, super nicht besonders beeindruckendes Modell. Also.
Nee, das Modell ist super schwach, das aber er hat eins.
Naja, wenn er ein wichtiger Dude ist, dann braucht er das ja auch halt so, ne?
Er ist ein Himmlischer, er muss nicht stark sein.
Er braucht nur himmlisch sein, genau, hast recht. Die drei kamen auf jeden Fall da raus, ne? Nur die drei. Und daraufhin hat Aung-Chi Oshowa informiert, dass halt niemand kommen wird. So.
Nett, dass er persönlich gekommen ist, um das zu sagen.
Ne? So ungefähr. Und
vor allen Dingen mit dem Gefährt.
Ja, wir hätten welche mitbringen können, aber wir wollten nicht.
Wir hätten, aber das ist halt mein privater und da fahre nur ich mit.
Nee, das hatte ja den Grund, also, dass sie damit sozusagen ja die Truppen evakuieren wollen.
Ja, genau. Die wollten halt hauptsächlich die Feuerkaste evakuieren und also das war das Hauptanliegen, weil es am meisten Sinn gemacht hat in Augen der Himmelskaste, weil von der Feuerkaste hast du halt dann noch ein bisschen mehr, wenn es zu kriegerischen Handlungen kommt. Als von den anderen.
Erinnert ein bisschen an den Kirchen.
Bisschen. Und der Rest der Taubevölkerung sei damit halt dann auch sich selbst überlassen. Also wenn die es halt irgendwie schaffen, ist halt schön, und wenn nicht, dann haben sie halt Pech gehabt. Ist halt scheiße, aber so funktioniert's. Und ist ja nun mal scheiße.
Das war exakt das, was sie ins Gesicht gesagt hat, bevor er gegangen ist.
Nein, aber es ist...
Das ist scheiße, aber so funktioniert es
ja nicht. Ja, aber es ist doch nun mal so. Es ist doch nun mal so. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Vertrauen, was Oshowa in das System der Tau hatte, noch weiter erschüttert wurde. Was mich auch total wundert, dass sie überhaupt noch Vertrauen hat nach dem, was da schon passiert ist. Also mit dieser, hey, du bist gestorben, ha, verarscht bist du doch nicht. Und
das zweimal.
Und das zweimal, ne?
Bis jetzt vielleicht noch achtmal, keine Ahnung, welche keine Sau weiß ist.
Wer weiß, ne? Open End, geht ja immer noch was bestimmt. Aber dennoch hat er den Befehlen halt Folge geleistet, also kommentarlos halt hingenommen und einfach gemacht. So. Und Oshowa konnte auch, er hat natürlich auch die Kriegsführung der Grünhäute analysiert und so wie er alles analysiert, und das hat ihn halt dazu geführt, das Buch der Bestie zu schreiben, und das hat dann den Leitfaden ergeben, oder beziehungsweise hat das dann halt den Leitfaden für Kriegsführung gegen Orks ergeben, also so das Handbuch, wie bekämpft man am besten Grünhäute und am effizientesten. Und das wird auch noch bis heute super benutzt. Und es hat ihm auch den Beinamen Farsight eingebracht. Dieses Buch. Also, dass er das halt...
Ja,
also
dieses Buch, er konnte halt die Orks auch gut verstehen, weil er selber halt auch dieses Gefühl nachvollziehen kann, im Schlachtgetümmel sein zu wollen und einfach den Kampf zu spüren. Ne? Also er fühlte sich den Orks auch irgendwie verbunden. Ne? Das sagt auch viel über seinen Charakter. Er ist halt echt kein typischer Tau. Ne?
Nee. Und vor allem kann man es ihm ja auch wirklich abkaufen, weil er ist ja nicht nur irgendwie der hinten steht und irgendwie auf irgendwelchen Holos da Beweise erteilt und irgendwelche Fähnchen auf der Karte umsteckt und so eine Scheiße, sondern er ist ja wirklich vorne direkt mit drin mit seinen Jungs und er ist ja ein Paradebeispiel eines militärischen Anführers, wirklich. So, also der ist ja wirklich, wie hieß nochmal das Äquivalent zu Alexander dem Großen, was wir hatten?
Makarios,
ne? Ja. Genau.
Makari.
So vom Ding halt her, ne? Er ist halt mit dabei und ist halt totale Moralspritze und deswegen, das kaufst du ihm halt ab, ne? Also, wenn er so ein Buch schreibt, das ist dann natürlich, dann kommt ja nicht so von ungefähr halt, ne? Und aber trotzdem wurde vorerst Akunasha den Orks überlassen und wurde dann 100 Jahre später mithilfe des Buchs, also mit Osho aus Leitfaden gegen Grünhäute, zurückerobert, aber ohne Farseids Hilfe. Also schon mit seinen Taktiken und mit seinem Machen und Tun, aber ohne ihn direkt halt. Und es gelang auch den Tau, den Planeten Akonasha zurückzuerobern und wieder neu zu bevölkern, dass wir den halt wieder vernünftig nutzen können.
Das Coole ist, ab jetzt können wir ihn offiziell Farseid nennen.
Ja, stimmt.
Jetzt hat er den Namen.
Was ist los?
Ja. Jetzt hat er den Namen.
Der Typ vorher, also während seiner Ausbildung und seiner Feuertaufe, da hatte er den Namen der junge Henke. Das klingt auch total sympathisch.
Das ist ja schon besser als Pinsel oder Stift.
Den stellt man auf jeden Fall gern seinen Eltern vor.
Auf jeden Fall, hier, der ist der junge Henke.
Das ist mein Freund, der junge Henke.
Genau, jetzt erzählt Dennis euch nochmal kurz zusammengefasst, was während des ersten Damokless Golf Crusade passiert ist, was Farseid dafür eine Rolle gespielt hat. Und dann beenden wir das auch für heute, den ersten Teil Farseid. Genau, weil jetzt sind wir da angekommen, wo wir mit dem Damokless Crusade begonnen haben. Dann schieß mal los, mein Lieber.
Okay, wie ihr euch bestimmt erinnert, ist 742 M41, hat die Tau Wasserkaste mit den, also im Damokles-Golf Handelsbeziehungen mit imperialen Elementen, sage ich jetzt mal, aufgenommen, und es war auch ein sehr, sehr nettes Nebeneinander und Miteinander, bis die Inquisition davon Wind bekommt und beschließt, Moment mal, das geht so aber nicht. Daraufhin wird eine Inquisitionsexpedition von Kardinal Gurney von Brimlock losgeschickt, um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, was halt im Endeffekt im Damokles-Kreuzzug endet. Also aus imperialer Sicht wird dieser Krieg Damokles-Kreuzzug genannt.
Genau.
Ja.
Nee, erzähl gerne. Also wir haben diesen Kreuzzug ja ausführlich besprochen.
Genau. Also
es ging jetzt mehr so um Farseids Rolle.
Ja, also am Ende vom Lied ist, wir haben eine ordentlich große imperiale Armee aus zig Regimentern und 5 Space Marine Orden und allem, was da sonst noch zugehört, Titanen und so weiter. Und auf der anderen Seite jede Menge Tau. Unter anderem halt auch unseren Freund Farseid und auch seine alte Freundin aus Ausbildungstagen Shadowsun. Die beiden werden halt als Kommandanten dort eingesetzt, und ja, der Krieg besteht im Prinzip daraus, dass beide Seiten halt aneinander wachsen und sich immer weiter miteinander beschäftigen. Farseidet halt weiter vor sich hin, dadurch, dass er halt die imperialen Truppen analysiert, vor allen Dingen die Space Marines, und schreibt dadurch wieder ein Buch, was halt seine Version im Prinzip des Codex Astartes ist. Also der analysiert halt die gerade die Space Marine Kampftaktiken so weit, dass er halt die ganzen Space Marine Kampfdoktrinen davon ableiten kann. Was letztendlich...
Und so wurde ein sehr langweiliges Buch noch...
ja, genau. Also noch ein Kodex für Space Marines geschrieben. Was halt dazu führt, dass die Tau immer wieder auch Siege davon tragen können und der gute Farseid dadurch weiter an seiner eigenen Legende schmieden kann. Ob gewollt oder nicht. Die Himmlischen erkennen auf jeden Fall mal wieder den propagandistischen Wert Farseids und nutzen ihn halt oder an seinem Beispiel ihn halt als Moralbooster für diesen ganzen Krieg auf Tau-Seite. Auf der anderen Seite machen sich die Tau aber auch ziemlich die Hände schmutzig, weil die, wie vorhin schon und beim letzten Mal schon erwähnten Datenchips in Tau-Kommandanten eingebaut werden, also in die Köpfe, die im Prinzip mit einer KI und der Essenz von PureTide beschrieben sind. Das hilft ihnen zwar bis zu einem gewissen Maße, also am Anfang können die dadurch auch wieder mal Erfolge einfahren, aber sobald sich das Imperium darauf eingestellt hat, vor allen Dingen durch massierten Einsatz von Psionikern, wo die Tau halt gar nicht drauf klarkommen, merken die halt, okay, jetzt bis hier haben uns diese Chips geholfen, aber die Träger dieser Chips werden halt bei Entnahme der Chips dadurch lobotomisiert, was im Endeffekt den guten Osho war. Also das ist so quasi der letzte Nagel für den Sarg in das Vertrauen an die Führung der Himmlischen. Nichtsdestotrotz führt der Gute den Krieg weiter im Verband mit Shadow Sun. Also er führt da seine diese... Ah ja, genau, der... perfektioniert im Prinzip die Lehren und den Einsatz der Taktiken von PureTide, zieht aber auch zeitgleich den Schluss, dass es nicht reicht, sich halt einfach hinten am Spielfeld aufzustellen und darauf zu hoffen, dass man nicht besonders gut würfeln können muss, um als Tau auch Siege davon zu tragen, sondern der versteht halt auch, dass Kriege halt auch im Nahkampf gewonnen werden können müssen. Was? Dass man halt auch in der Lage sein muss, auch einen Krieg im Nahkampf zu gewinnen. Nicht zuletzt auch, ich meine, es ist eines der wenigen Tau-Modelle mit einem Schwert. Da kommen wir aber noch zu.
Genau, das kommt in der nächsten Folge.
Genau. Und es ist eine richtig coole Story, wenn das kommt. Also, haltet nicht die Luft an bis dahin, aber es wird gut.
Es wird hart. Ich habe noch eine kleine Errata zum Anfang. Oh. Und zwar hat Santa, das habe ich falsch ins Skript geschrieben, Santa kann da überhaupt nichts für. Santa hat euch erzählt, dass Farsights Akademieabschluss um 900 M40 war. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, denn wäre der Gute ja 1000 Jahre alt schon. Der war um 715 M41. Ich habe das nochmal eben recherchiert, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie alt ist dieser Typ bitte? Weil Tau werden ja eigentlich
gar nicht. Das weiß ja keiner.
Also
weiß das ja auch keine. Das ist
ja, das stimmt, aber trotzdem war sein Akademieabschluss um 715 M41. Also,
aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dass der so...
Die Gründe dafür kommen eigentlich aber erst, also A, wenn Farsight reist, lässt er sich ganz oft per Stasis einfrieren, damit er nicht altert.
Und so mache ich das auch.
Auch zum Teil.
Wir kommen später in der nächsten Folge noch dazu, warum Farsight so übernatürlich alt wird. Das besprechen wir aber nicht jetzt. Aber jetzt ist auch schon so, bei der Zeitspanne, die jetzt schon vergangen ist, und wenn wir erzählt haben,
ist das schon scheiße alt für Tau.
Dass ein Tau normalerweise nur so 50 wird oder so, ist der jetzt schon ganz schön alt. Weil wenn ich mir überlege, dass der Abschluss seiner Prüfung, das machen die Tau so mit 15 oder so, wenn das schon 715 M41 war... Wann war der erste Damocles Crusade?
7-1, warte. Ich habe es ja gerade noch gesagt. 742, nicht 41. 742 M41.
Okay, gut, da sind sie noch in der Continuity relativ gut. Dann ist er da, ja, 42 ungefähr. Also das ist okay. Da ist er aber schon im gehobenen Alter für einen Tau.
Ja, das ist eigentlich auch schon der Moment, wo man als Tau eigentlich über seine Pension nachdenkt.
Ja gut, aber er hat tatsächlich bei langen Reisen sich immer einfrieren lassen, ne? Also,
ja, aber das kaschiert ja nicht alles. Also
das kaschiert nicht alles, aber wir erzählen in der nächsten Folge, warum er dann so viel erheblich älter wird und immer noch im aktuellen Lore Teil des Warhammer 40.000 Universums ist.
Ja, also... Der Gute versteht halt, auf der einen Seite perfektioniert er die Lehren von PureTide, auf der anderen Seite versteht er halt, dass man aber auch in der Lage sein muss, einen Krieg von vorne, also von vorderster Front quasi auch zu entscheiden. Währenddessen reist Shadow Sun mit dem Nachtzyklus auf dem Planeten, auf dem sie kämpfen, und macht halt so Nachtangriffe auch mit äußerster Aggressivität. Woraus dann der gute Farsight wieder diese, wie war denn jetzt nochmal der Fachbegriff? Dieses Tau. Kaion, was ist das?
Kaion ist das, wo du die Schwachen opferst, um das, um die Tau überleben zu lassen. Mont K ist dieser Killing Blow.
Ja, genau. Also, ne, das ist halt so die.
Gab es noch den Weg des einsamen Kriegers oder so, was war das, ne?
Ja, das ist. Keine Ahnung, das ist ein Lied von den bösen Onkels.
Oh Gott!
Der einsame Krieger.
Nein, genau, nee, aber den hat doch hier der Kais eingeschlagen, nachdem die von Piotrheils Berg wieder runtermarschiert sind.
Ja, also alle von den dreien haben ja quasi einen dieser Wege eingeschlagen. Das ist ja so der Witz dahinter. Das Ding an Farsight ist ja, dass er anfängt, das alles zu vermischen und einfach der effektivste Kriegsherr wird, sozusagen.
Ja.
Genau, aber wir sind jetzt beim Damokles-Schwert,
ja, genau,
angelangt.
Also, genau, es geht halt die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her, bis dann das Imperium schafft, sich halt einen Brückenkopf zu sichern. Und merkt halt, okay, wir sind hier an einem Punkt angekommen. Von hier aus ist ja eigentlich für niemanden mehr großartig nach ein Weiterkommen, also für beide Seiten. Und die imperialen Truppen fangen nach kurzem Widerstand, also internem Widerstand, an sich zurückzuziehen, da Inquisitor Kryptmann ein Machtwort spricht und sagt, nee, wir haben an anderer Stelle zu tun, Schwarmflotte Behemoth ist gerade viel, viel wichtiger als diese Blauis hier. Das merken die Tau wiederum und fangen halt an, ganz schnell einen Waffenstillstand auszuhandeln, was natürlich dann auch einfach ist, wenn der Feind eh dabei ist, sich taktisch zurückzuziehen. Und also meiner Meinung nach endet es in einem Unentschieden. Beide Seiten aber
haben gewonnen.
Ja, so kann man es sagen. Ist doch schön. Du hast gewonnen. Genau, wir sind alle Gewinner. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Wer kennt's noch? Das war die Mini-Playback-Show.
Super.
Wahnsinn.
Oh Gott, ja, mit Mareike Amado.
Und sowohl Imperium als auch Tau-Imperium ziehen halt die Lehre für sich daraus, dass das Gegenüber ein zu respektierender Feind ist. Und das Ganze wird halt nur im Prinzip vertagt und nicht wirklich abgeblasen. Weil es wäre ja viel zu schade, wenn so ein Kreuzzug, Schrägstrich-Krieg, einfach ohne wirkliches Ende zu Ende geht.
Deswegen kommt ja auch irgendwann Damokles 2.
Die Rückkehr.
Yes, jetzt treten wir den Blauis erst richtig in Arsch.
Genau. Ja, ich möchte noch mal erwähnen, dass der imperiale Rückzug beschlossen wurde ursprünglich von den Hammers of Dawn. Finde ich nach wie vor
bemerkenswert.
Ja, verstörend irgendwie. Ja, ist komisch geschrieben.
Die hätten fast ihren Titel verloren deswegen.
Bemerkenswert und verstörend. Ja,
komische Lore wieder. Komische Lore. Finde ich aber auch schön irgendwie. Und damit beenden wir diese erste Farsight-Expedition. Nein, wir machen gleich nächstes Mal weiter mit der richtigen Farsight-Expedition. Übergänge aus der Hölle gibt es nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen tollen Podcasts. Nächstes Mal machen wir weiter mit der Farsight-Expedition und schließen damit dann das Kapitel Commander Farsight ab. Aber freut euch auf Commander Farsight Teil 2. Und jetzt
noch blauer.
jetzt noch blauer. Genau. Ich habe hier auch noch was. Warte mal, das habe ich auch. Wir könnten eigentlich. Kann man pro Folge zweimal Black Hole Blaster machen?
Ja.
Ja, machen wir jetzt.
Ja, komm, mach.
Weil ich habe gerade nach dafür meiner. Wunsch geguckt und da fiel mir die Empfehlung von einem Zuhörer auf, der auch gleichzeitig noch eine Frage hatte. Also, Mats ab.
Was? Black Hole Blaster? Was das denn?
Ja, das war nämlich der nette Michi Micha 95. Das.
Okay, zur Auflösung, nein, es ist nicht okay, Lanz dazu.
95 ist aber ein komischer
Nachname. Michi finde ich auch.
Frag mal seine 94 Geschwister.
Außer dein Vorname ist Windows.
Oh. Aber der ist ja Michi Micha.
Also, Michi Micha. Hi, Micha. Hab mir die aktuelle Folge angehört, war mal wieder feinster Input. Italien-Smiley, also diese Hand, die so dieses Oma.
Oh Gott.
Was?
Hätte da aber wieder eine Frage. Bei den Warhammer-Videospielen ist mir aufgefallen, dass automatische Türen im Imperium oftmals mit Servitoren funktionieren. Ist das Standard? Sind Bewegungssensoren oder ID-Scans auch verboten in Technologie? Lieber Michi Micha.
Eine gute Frage.
Super Frage.
Nein, also es gibt eigentlich alle Türöffnungssysteme, die du dir vorstellen kannst. Also Retina-Scans gibt es auf jeden Fall. Es gibt Scans mit Handabdruck, wird in den Romanen immer wieder beschrieben. Bewegungssensoren gibt es auch. Ich glaube, du spielst ein bisschen auf das Inquisitor-Spiel an, weil da sind tatsächlich die meisten Türen mit so einem Servitor, der damit eingearbeitet in den Türenmechanismus. Das ist nicht gängig, würde ich jetzt mal behaupten. Weil in den meisten anderen Videospielen sind keine Servitoren.
Aber es ist super Warhammer.
Ich glaube, im Lore ist es sinniger, weil ein lobotomisierter Klappkalli ist halt einfach günstiger als ein Infrarotschalter.
Ja, klar, aber es gibt trotzdem auch andere Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich günstiger ist, da so einen Menschen mit einzubauen, der ja auch irgendwann verfault und so.
Na, dann baut man einen neuen mit ein. Aber es ist schon sehr Warhammer, weil es halt so super umständlich und kompliziert und
ja, das stimmt,
rückständig
ist. Hauptsache brutal und unmenschlich.
Aber es gibt die anderen Systeme trotzdem.
Ja. Besiegte Feinde, die jedes Mal ausgepeitscht werden, wenn sie die Tür aufmachen sollen.
Ja, oder Türklinken.
Oder dabei dann so zischende Geräusche machen. Tschu!
Oh Gott, ich muss immer den Typ kitzeln, damit die Tür aufgeht. Das ist mir so unangenehm.
Ja, also ich finde dieses Servitor-Prinzip auch sehr interessant und fand das auch bei dem Inquisitor-Martyr-Spiel ziemlich cool. Aber es gibt auch alle anderen Arten von Türen, die du aus
Science-Fiction kennst. Das hast du aber auch bei wie hieß es, dieser Ego-Shooter? Necromunda, hast du das auch gehabt mit so Servitor
zu machen. Ah, okay, das habe ich nie gespielt.
Wo du dir irgendwie dachtest, das ist geil, dein Job ist ja irgendwie bis in eine Ewigkeit Türöffner sein.
Ja, ja. Das hast du halt
gebracht. Nee, geil. Aber das gibt's in allen Formen und Farben, sag ich mal. Ja.
Das ist künstlerische Freiheit, der.
Aber das ist ja ich habe die Tage mit einem Freund zusammen gemalt und da mein so aus Jux und Dollerei, ne? So, ja, boah, ich würde da so gern leben in der Welt, ne? Sag ich, ja, aber wir wären wahrscheinlich der Arschwig-Servitor. Das ist halt. Ne, das,
auf keinen Fall würde ich gerne in dieser Welt leben.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also, nee, ich meine, es ist halt kernig, ne? Geil. Wenn man in seinem Kopf in einem Manowar-Album lebt, dann ist es natürlich das Beste, was einem passieren kann, ne? Aber
zu 99,9% wird dir irgendwie sehen, dass die Haut
genau.
Vom Gesicht fressen. Ja,
oder man ist der
vor allen Dingen, wenn man unsere Profession jetzt aus 40K-Universum beziehen würde, könnte man sich ja ausmalen, wo man gesellschaftlich ungefähr wäre, ne?
Aber es gibt ja zumindest dieses geile Artwork.
Es sieht 40.000 Jahre nach Busse, oh Gott, das ist wirklich.
Es gibt auch dieses Mark Gibbons Artwork von dem Typen, der Schädel graviert. Das wäre zumindest schon mal was.
Ja, genau.
Na, ja. Das wärst du, ich wäre kein Interstellarer Busfahrer? Nee, so.
Das ist so, oh Gott. Der wahrscheinlich Maschinen.
Hoffentlich hält das Gellerfeld.
Niemand will Klempner in einer Makropole sein.
Naja, aber ich mache ja auch so Heizungsscheiße und so. Was? Ich mache ja hauptsächlich so Heizungssysteme und dann wäre ich wahrscheinlich Maschinenseher.
Geil.
Ja, wenn Klaus, dass die Abwasseranlage im Gängefülle schon eine Herausforderung ist, dann gehen wir in eine Makropole, dann wird die
Wahrheit. Ja, ich glaube, als Gängefülle kommt nichts ran.
Was wäre denn mein Job in der Welt, bitteschön? Da habe ich ja richtig fest vor. Ja.
Die haben doch alle Lendenschutze, gell? Wir brauchen da alle.
Aber Dings hier, so für so ein Reiterregiment hier von Krieg oder sowas, Säckel braucht man doch.
Wie kommt man im Chaos?
Ich glaube, das kommt
alles nur mit Menschen.
Es kommt, glaube ich, ganz auf die Welt an, auf der man lebt. Entweder Nils, werde ich halt gefeiert.
Nils, ich glaube, deine Profession als Sattler hättest du bei 40k nie eingeschlagen und wärst bei deiner ersten Profession geblieben.
Trinker?
Stimmt.
Was war deine erste Profession? Ah nein, stimmt.
Ich bin Reisegruppe
Y. 17 Sekunden, bis das Landungsschiff aufsetzte. Das wäre seine erste Profession gewesen.
Stimmt.
Jetzt, oh Mann, hier in der Simulation, paff, tot.
Jetzt, wo du es sagst.
Reisegruppe Y, richtig.
Er hat nur einen Rekord aufgestellt, warum? Er hat nur 10 Sekunden überlebt.
Aber dafür Scheiße. Hast du ein bisschen was vom Universum gesehen.
Oh, guck mal, Nahkampfangriff auf Tyranniden, was?
Ich glaube, zweiten Bildungsweg, das gibt's bei Warhammer 40k nicht.
Nee.
Kommt drauf an, wenn noch so viel überbleibt, dass ich als Türöffner-Servitor arbeite.
Er macht jetzt hier die Alarmanlage. Was? Blackhole Blaster? Was ist das denn?
Okay, kommen wir zur Playlist. Da wurde mir ja was empfohlen vom lieben Michi Michowski,
ja.
Und zwar von D'Artagnan.
Geil.
Ich blick nicht zurück.
Geil.
Okay, so müssen jetzt so Bullshit-Songs aus heute. Okay.
Ja, cool. Ja, jetzt müssen wir alle D'Artagnan-Songs jetzt nehmen.
Nein, das ist eine furchtbare Band.
Hä, bist du bescheuert? Du hast noch einen Kingsley von mir.
Ja, stimmt.
Das erzählst du schon wieder für eine Scheiße.
Ich habe übrigens auch gerade unsere Playlist wieder gehört im Auto und war verzückt. Das kann man wirklich gut beim Autofahren hören, muss ich sagen.
Sag ich ja.
Die meisten Lieder sind ja auch gar nicht so scheiße.
Nur halt die Grabowski sich wünscht, wenn er nicht da ist.
Oder Sandra zum Beispiel, wenn er sich wieder...
Stimmt, was habe ich mir letzte Woche gewünscht? Schöne Sachen.
Ja, das sind gute.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Nice, schön.
Nur gute Sachen.
Und die hat tatsächlich 160 Likes bei Spotify.
Wer?
Unsere Playlist, ja.
Krass. Ach so, ich dachte D'Artagnan.
Ey, die haben ein paar mehr. Unverständlicherweise. 164 gefällt mir Angaben hat unsere Playlist. Sonic Blaster 40k, ja.
Ja, geil.
Geil. Playlist aus der Hölle.
Die einzige Playlist, wo Vater Abraham, Heino und Mayhem zusammen spielen.
Das ist eine Playlist für
die. Geht super. Mir ist die Tage beim Hören im Laden aufgefallen, wie blau blüht der Enzian, Heino, da geht's ja auch wieder nur um Bumserei. Das ist ja der Wahnsinn.
Immer.
Ja, natürlich, wie schaffst du denn?
Das ist Heino, es geht immer ums Klüpper.
Ja.
Dennis.
Heute Nacht schlafe ich bei dir. Erst ist halt, ja, heute fick ich dich hart. Das ist halt nur anders umschrieben.
Dennis, kennst du, im Wald, da sind die Räuber.
Im Wald, da sind die Räuber. Halli, hallo. Ja,
und auch da wird nur gebumst. Ohne Scheiß, auch da wird nur gebumst.
Ja.
Einfach furchtbar.
Naja, es ist halt Schrittmusik, muss man so sagen. Da findet sehr viel
Ja,
so, wer ist denn der Nächste?
Ist mir egal.
Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar nehme ich Wasted Years von.
Boah!
Ach, nehmen wir jetzt wirklich alle nur Scheiße?
What?
Ja, warum nicht?
Ey, das ist doch ein Wahnsinnssong!
Ich finde ja, Iron Maiden einfach nicht so dufte. Das ist
ja, aber Santa war auch Queen, halt auch da, ja.
Santa sagt auch, Metallica wäre besser als Iron Maiden.
Ja, klar.
Ich sage, Alkoholiker ist besser als Metallica.
Oha.
Ja, ja, da hat er recht, aber so ziemlich alles ist besser als Iron Maiden.
Ja, dann schieß mal los. Dennis.
Ich hätte gerne in Anlehnung an Farsights Erkenntnis, dass die scheiß Himmlischen nur am Lügen sind, hätte ich gern Don't Believe a Word von Thin Lizzy.
Oh,
das hast du doch jetzt nur so gesagt.
Ja, ist cool. Dann ändere ich mal mein Songmotion und schlage es in dieselbe Kerbe. Dann wünsche ich mir Orgasmatron von Motorhead.
Schön.
Das ist auf jeden Fall ein richtiger Evergreen.
Der ist aber auch richtig gut. Ja.
Sehr schön. Also sehen wir uns nächstes Mal in alter Frische mit Fastlight Teil 2 am 10. Dezember
Nano, Nano.
2022.
Peace out.